freue mich auch sehr, dass ich hier sein kann und mit Ihnen diesen schönen Abend hier zusammen verbringen kann. Ich muss mich so hinstellen, dass Sie noch was sehen. Wie gesagt, die Folien bekommen Sie und da sind auch ein paar Informationen drauf, auch Literatur am Ende. Und insofern ist mir das wichtig, dass jetzt keiner das Gefühl hat, also natürlich, wenn Sie wollen, dürfen Sie trotzdem fotografieren. Ich habe da kein Problem damit, ja. Aber es ist einfach, dass Sie es auch zur Verfügung haben, gerade auch für die Herrschaften, die weiter hinten sitzen. Genau. Ich fange gleich an, ich sage aber noch ein paar Worte zu meinem Bezug zu dem Thema. Vielleicht das Allerwichtigste zuerst, ich bin Mama. Ja? Ich habe eine 16-jährige Tochter und einen 11-jährigen Sohn. Und ich denke, das hat auch sehr viel damit zu tun, oder hat auch meine Sicht auf diese Themen verändert und vielleicht auch meine Sicht als Bindungsforscherin auf das, wie kann man Eltern am besten unterstützen. Ja, also das ist mir zunehmend wichtiger geworden, sage ich mal so. Genau. Ich habe jetzt mit meiner jetzigen Arbeit als Leiterin von dem Staatsinstitut, das mache ich seit 12 Jahren, habe ich vor allem mit Krippenqualität in Kindertageseinrichtungen zu tun, habe aber da eigentlich auch sehr viel reingebracht und auch gemerkt, wie wichtig eigentlich das Verständnis von Bindung und Bindungsbeziehungen und der Einfluss von sicherer Bindung auf die Entwicklung gerade für den Bereich der frühen Bildung ist. Ne? Und dass das etwas ist, was zumindest in Deutschland, würde ich sagen, mit diesem riesen Krippenausbau und frühe Bildungshype am Anfang ein bisschen unter die Räder geraten ist. Also die Vorstellung davon, was Kinder eigentlich brauchen, damit sie Freude am Entdecken und Erkunden haben, dass sie in erster Linie sichere Bindung brauchen. Aber das will ich Ihnen ja jetzt erklären in meinem Vortrag. Ich fange nicht ganz mit der, ich fange schon mit der Bindung an, aber ich gehe noch mal ein bisschen auf die seelischen Grundbedürfnisse ein. Die sind ganz wichtig und die beiden Motivationsforscher Edward Deci und Richard Ryan, die haben eine Forschung gemacht, also am Anfang haben die Forschung gemacht zu Schülern und zu Lernen. Ja? Und die haben sich gewundert, warum in manchen Schulklassen das super klappt mit dem Lernen und in der Klasse daneben, in der gleichen Schule, das zum Beispiel im Matheunterricht nicht so gut läuft. Ja? Und die haben dann aber auch, also haben herausgefunden, es gibt eben seelische Grundbedürfnisse und haben sich da auf die bestehende Forschung bezogen und haben gesagt, also das Grundbedürfnis nach Bindung, enge zwischenmenschliche Beziehungen eingehen, sich sicher gebunden fühlen, sich selbst als liebensfähig und liebenswert zu erleben. Das ist ein Grundbedürfnis, wo der John Bowlby schon gesagt hat, das gilt von der Wiege bis zur Bahre. Ja? Und das, bei den kleinen Kindern ist das ganz, ganz wichtig für die gesunde Entwicklung. Aber auch erwachsene Menschen sind eigentlich nur glücklich und gesund, wenn sie sich sozial gut eingebunden fühlen und dazugehören. Kompetenz erleben ist auch wichtig und zwar auch von Anfang an. Ich gebe Ihnen gleich ein Beispiel. Das ist aber auch ganz wichtig, wenn wir erwachsen sind, dass wir uns kompetent erleben, dass wir das in unserem beruflichen Alltag erleben können. Aber gerade auch Eltern, die es vielleicht ein bisschen schwieriger haben, die vielleicht ein Schreibaby haben, die verlieren das ganz schnell, dieses Gefühl, kompetent zu sein. Und da geht es einem gar nicht gut, wenn man das Gefühl nicht mehr hat. Genau. Und Autonomie ist... Autonomiebedürfnis ist ganz von Anfang an auch da und das ist etwas, wo, glaube ich, vielleicht inzwischen schon ein Verständnis dafür da ist, aber was viele Leute auch noch mehr so mit dem Trotzverhalten von Kleinkindern oder mit den schwierigen Verhalten von Kindern in der Pubertät oder Jugendlichen in der Pubertät verbinden. Ja? Also das, was mein Forschungshintergrund ist und was ich sehr früh erforscht habe, ist, dass Bindung und Autonomie auch im Jugendalter zum Beispiel bei 16-, 15-Jährigen ganz stark zusammenhängt und dass sichere Bindung eine wichtige Voraussetzung für Autonomieentwicklung ist. Genau, und ich habe Ihnen ja auch gesagt, dass diese drei seelischen Grundbedürfnisse, die sind genauso wichtig für die Kinder, für kleine Kinder auch schon, wie die Befriedigung der körperlichen Grundbedürfnisse nach Nahrungsaufnahme, genug zu trinken, Schutz vor Kälte, Schutz vor Hitze, körperliche Pflege, körperliche Unversehrtheit, körperliche Sicherheit. Das sind also genauso wichtige Grundbedürfnisse. Und das Problem ist, das gilt für die kleinen Kinder oder Kinder überhaupt in unserer Gesellschaft, aber das gilt auch für alle, die bedürftig sind, krank, alt, gebrechlich sind. Die können nicht selber dafür sorgen, dass diese Grundbedürfnisse befriedigt werden. Also das kleine Kind kann nicht aus dem Bettchen steigen und sich was zu essen und zu trinken holen, das wissen wir. Aber wenn es weint, das Baby, dann weint es ja was für Eltern auch sehr anstrengend ist, manchmal auch, wenn es gerade schön satt ist eigentlich und eigentlich auch gerade schön trocken ist und vielleicht auch ein bisschen müde ist, dann weint es und es braucht dann eigentlich Körperkontakt und Bindung. Und anders als weinen kannst du ja nichts machen. Genau. Und der Unterschied zwischen Erwachsenen und Kindern ist, dass Kinder können nicht selber dafür sorgen, dass diese körperlichen Grundbedürfnisse und diese seelischen Grundbedürfnisse befriedigt werden. Von gesunden Erwachsenen erwarten wir genau das, dass die das können und wenn sie dann ein Problem haben, sich eben Hilfe holen. Das ist das, wo wir auch psychische Gesundheit oder überhaupt Gesundheit definieren können. Okay, und für die Eltern oder für die Familien heißt es, dass es eben ganz wichtig ist, dass sie durch feinfühliges elterliches Engagement dieses Bindungsgrundbedürfnis, was von Geburt an da ist, befriedigen. Vielleicht noch ein kleines Beispiel. Wenn man ein gesundes Neugeborenes hat, was gerade auf die Welt gekommen ist und bumper gesund ist und der Mama geht's auch gut, soll vorkommen. Manche Geburten laufen gut, ne? Und das Baby ist dann von der Hebamme ein bisschen gereinigt worden, ein bisschen gepflegt worden und man legt es der Mama auf den Bauch. Dann kann man bei einigen Babys sehen, dass die schon 20 Minuten nach der Geburt mit ihren Sinnesorganen, mit dem Köpfchen, dem Geruchssinn, dem Tastsinn, mit ganz offenen Augen, dass die schon aktiv nach der Brust suchen und manche schaffen es auch, die zu finden und loszusaugen. Und das ist ein Ausdruck davon, dass vom Moment der Geburt an, wenn alles passt, ja, diese Grundbedürfnisse schon im Verhalten des Kindes sichtbar sind. Nach Bindung sowieso, ganz klar, aber eben auch, dass das Kind schon Explorationsverhalten zeigt, Erkundungsverhalten zeigt, dass es unglaubliche Kompetenz zeigt, ja? Wenn es das schon kann, gerade frisch geschlüpft. Ja? Und es zeigt auch, wie wichtig das Autonomiebedürfnis ist. Und ich meine, ich bin jetzt 50 Jahre alt, wo ich auf die Welt gekommen bin, hieß es, Babys nur alle 4 Stunden füttern. Sonst wären die zu Tyrannen. Ja? Und dann waren die noch in extra Abteilungen im Krankenhaus, ne? Säuglingsstationen. Ne? Und das hatte viele, viele medizinische Gründe, warum man das gemacht hat. So, ja? Aber was ich sagen will, damals wurden diese 3 Grundbedürfnisse von Geburt an systematisch von allen Experten und Fachleuten, die da um die Mama und das Baby herumtanzen, ja, wurden da systematisch, also würde ich sagen, boykottiert. Ja? Und das ist auch ein Grund, warum es zumindest bei uns in Deutschland, alten Menschen in Pflegeheimen so furchtbar schlecht geht. Weil diese seelischen Grundbedürfnisse kaum erfüllt werden. Die kennen niemanden mehr, die haben keinen mehr, die können sich nicht mehr kompetent erleben, die können sich kaum noch irgendwie eigene Autonomie, Bestrebungen, Wünsche, geht alles nicht mehr. Ja, und bei den Kindern und bei der Entwicklung der Kinder ist es wichtig und es gilt aber auch für Kindertageseinrichtungen. Ich habe den Eindruck, Sie können es alle nicht so gut sehen, aber ich versuche es zu erklären. Ja. Ich habe gesagt, das elterliche, feinfühlige Engagement ist ganz wichtig, um die Bindungsbedürfnisse im Laufe der Kindheit denen gut zu begegnen. Strukturierte Unterstützung heißt, das ist auch in Kindertageseinrichtungen ganz wichtig, dass die Kinder oder die Umwelt, dass die gut vorhersehbare Abläufe hat. Das kennen wir ja auch von Kindern, die in sehr belasteten Familien sind, wo eben kein geregelter Tagesablauf, keine zuverlässigen Mahlzeiten, vielleicht eben aufgrund von Krankheit der Eltern das nicht möglich ist, dass die da sehr drunter leiden. Und Kompetenz erleben ist in einer chaotischen Umgebung für ein Kind, eigentlich auch für uns Erwachsene, ja, ganz schwer möglich, aber für ein Kind fast unmöglich. Und es gibt Kindertageseinrichtungen, auch neue, moderne, die ich gesehen habe, die so vollgestellt sind mit Mobiliar und Dekoration und Blumen und allem möglichen Kram, dass ein kleines Kind, was 1,5 Jahre alt ist oder 2 Jahre alt ist, keine Chance hat, sich zu orientieren. Und diese strukturierte Unterstützung, das ist das Gegenteil von Chaos, das ist das, was dem Kind hilft, vorherzusagen, was passieren wird und sich selber als kompetent und selbstwirksam zu erleben. Und ganz wichtig ist eben, auf die Autonomiebedürfnisse des Kindes einzugehen, das heißt, auf die Bedürfnisse des Kindes einzugehen. Und da ist ganz erstaunlich, dass wir als Eltern oft denken, wir müssen so an kleinen Regelungen uns festmachen. Also ich kann mich noch erinnern, dass meine Tochter, als sie in die Krippe ging, eine Phase hatte, da hat sie jeden Morgen gab es einen Aufstand, weil sie beim Schneeregen Glitzerschüchen und Tütü anziehen wollte. Ja, oder so, na, Sie wissen schon so, was man so anzieht, als wenn man so 3 ist oder 2 oder so. Also was man mag, wenn man ein kleines Mädchen ist. Ja. Und ich habe dann immer irgendwie, nein, und du musst jetzt die warmen Stiefel anziehen. Und also, na, bis ich dann gesagt habe, was mache ich hier eigentlich? Ja? Wir packen das alles ein, Glitzerschüchen, Tütü, und im Kindergarten sagen wir heute, möchte sie nicht die Hausschuhe anhaben, sondern die Glitzerschüchen, und sie möchte über ihre Hose oder Leggings oder was auch immer das Tütü anziehen. Und das ging auch. Ja? Also man muss sich da manchmal gar nicht so sehr obitun. Ja, wenn es einigermaßen okay gelingt, gut genug, einigermaßen, wir sagen Bastjo, ja? Bastjo, einigermaßen okay gelingt, dann sehen wir, dass und diese Bedürfnisse einigermaßen okay erfüllt werden, dann zeigen die Kinder in ihrer Entwicklung eben, dass sie sich engagiert mit der Umwelt auseinandersetzen und dass sie die Entwicklungsaufgaben gut bewältigen und das Entwicklungsergebnis, und das gilt auch für die Bezugserzieherinnen, das gilt auch für den frühpädagogischen Kontext, ist dann, dass Kinder, die das erleben, Beziehungsfähigkeit entwickeln, Fertigkeiten und Fähigkeiten erwerben und dass sie zu einer guten Selbstregulation kommen. Und das wissen wir, ist gar nicht einfach. Gute Selbstregulation heißt, wenn man richtig müde ist, dann nicht noch mehr Kaffee in sich hineinschütten und noch weitere Vorträge vorbereiten, sondern Pause machen. Gute Selbstregulation heißt auch, wenn man nicht mehr kann, ein bisschen vorher, wenn es geht, Hilfe holen, Unterstützung holen. Ja? Also Pause machen ist ja noch harmlos, ja, das ist schon okay. Aber wenn man also zu spüren, wenn es einem was zu viel wird, aber auch zu spüren, was einem gut tut. Ja? Und das ist nicht irgendwie so ganz einfach. Vielleicht müssten wir das auch noch ein bisschen mehr lernen, ja, in unseren Bildungseinrichtungen, dass das auch wichtig ist. Genau. Okay. Jetzt, das wollte ich vorher sagen mit den Grundbedürfnissen, weil das wichtig ist für dieses Zusammenspiel der verschiedenen Sachen. Gehen wir aber jetzt nochmal zu dem Urvertrauen zurück. Erik Erikson, das ist so ein ganz wichtiger Entwicklungspsychologe gewesen, der eigentlich nie Psychologie studiert hat, aber der sehr, sehr schönes Konzept der Entwicklung des Menschen von der Geburt bis zum hohen Alter in so verschiedenen Phasen aufgebaut hat und der gesagt hat, die erste Phase ist eben die Phase, wo es darum geht, wird das Kind Urvertrauen erwerben oder misstrauen. Ja? Und er sagt, der Säugling erwirbt im ersten Lebensjahr ein Grundgefühl, welchen Situationen und Menschen er vertrauen kann und welchen nicht. Und dieses Grundgefühl bestimmt später, ob der Mensch seiner Umwelt eher optimistisch, zuversichtlich und mit Selbstvertrauen begegnet oder eher pessimistisch. Und was bei dem Erik Erikson das Urvertrauen ist und als erste Phase der menschlichen Entwicklung gilt, das hat der John Bowlby eben in seiner Bindungstheorie sozusagen noch konkreter beschrieben als biologisch angelegtes Verhaltenssystem, nämlich das Bindungssystem. Und er sagt, Urvertrauen oder andersrum die sichere Bindung, die der John Bowlby beschreibt, ist eigentlich das Urvertrauen von dem Erik Erikson zu einer primären Bindungsperson. Und der Verlust dieser Bindungsperson erschüttert das Vertrauen und führt zu großer Trauer. Und der John Bowlby hat als erster eben erkannt, dass ganz kleine Kinder schon ab 6 Monaten, aber natürlich auch mit 1 oder 2 Jahren, dass die entsetzlich leiden und trauern, wenn sie ihre Bindungsperson verlieren. Und seine Mitarbeiterin, die Mary Ainsworth, die hat dann das feinfühlige Verhalten beschrieben, was zur sicheren Bindung führt, und hat aber auch die ganzen Theorie und theoretischen Annahmen von John Bowlby in die empirische Forschung überführt und ist damit die Begründerin der Bindungsforschung. Genau. Und John Bowlby hat gesagt und als erster erkannt und beschrieben, Sie müssen sich vorstellen, der hat so in den 60er Jahren der hat sich mit ganz vielen Verhaltensbiologen und aber auch anderen wichtigen Leuten unterhalten, Konrad Lorenz und Tinbergen, aber natürlich auch Jean Piaget. Und damals in den 50er, 60er Jahren war noch so die vorherrschende Meinung, wie können wir das Verhalten von kleinen Kindern erklären und wie können wir erklären, dass diese frühe Kindheit so wichtig ist für die weitere Entwicklung. Da gab es halt einmal die psychoanalytische Ansicht und dann gab es noch die behavioristische Ansicht. Und der John Bowlby hat gesagt, beides grober Unfug, hat er nicht gesagt, aber so ungefähr. Und es ist was anderes, was dahinter steckt. Und zwar diese beiden biologisch angelegten, wir sagen auch phylogenetisch, also über die Menschheitsgeschichte angelegten, übrigens auch im Tierreich beobachtbaren Verhaltensweisen, die am besten das Verhalten von Jungtieren oder Kleinkindern erklären. Und diese Verhaltensweisen sind deswegen biologisch so stark angelegt, weil sie das Überleben des Einzelnen und damit das Überleben der Art sichern. Und zwar ist das einmal das Bindungsverhaltenssystem und einmal das Explorationsverhaltenssystem. Und diesen beiden Verhaltenssystemen gegenüber, die beim Kind sozusagen von Geburt an da sind, ist das Pflegeverhaltenssystem der Eltern angelegt, das eben dazu führt, dass wenn wir ein Baby schreien hören, dass das erstmal in der Frequenz ist, ähnlich wie unsere Handyklingeltöne, also wo das menschliche Ohr besonders empfindlich ist. Ja, und dass wir dann auch normalerweise und Eltern das auch ganz intuitiv machen, dazu neigen, das Kind eben hochzunehmen, zu beschützen und nach ihm zu gucken und genau, also ihm eben sozusagen Schutz und Trost anzubieten. Genau, das Bindungsverhaltenssystem ermöglicht es dem Kind von Geburt an, Bindungsverhalten gegenüber einer oder einigen wenigen Personen zu zeigen. Bindungsverhalten ist in den ersten Wochen und Monaten nur Schreien. Was anderes kann das Baby noch nicht. Und Schreien tut das Baby, um die Nähe zu der Person wiederherzustellen, von der es existenziell abhängig ist. Baby hat ja keine andere Möglichkeit, hat ja kein Remote Control. Hat's nicht. Und deswegen muss es schreien, kann nicht anders. Hätten Babys nicht schon vor, keine Ahnung, ich sage jetzt mal nichts Falsches, 60.000 Jahren, nicht schon gebrüllt, sobald man sie in der Savanne abgelegt hat, unsere Vorfahren, Jäger und Sammler, wäre die Menschheit schon längst ausgestorben. Übrigens ganz schwer, auch wenn ein neugeborenes Baby, wenn das zum Beispiel noch nicht gut, den Stoffwechsel noch nicht so gut kann, Babys werden dann ein bisschen gelblich, ja, dann werden die ganz müde. Und deswegen sind die Ärzte da so furchtbar aufmerksam, weil ein Baby, das müde ist und nicht mehr schreit, wenn es Hunger hat und nicht mehr trinkt, hat keine gute Überlebenswahrscheinlichkeit. Ne? Also Schreien ist super wichtig, auch wenn es manchmal die Eltern natürlich zur Verzweiflung bringt. Genau. Alle Kinder entwickeln in den ersten 9 Lebensmonaten Bindungen gegenüber Personen, die sich dauerhaft um sie kümmern. Dabei ist das Kind aktiv und hat die Initiative bei dem Aufbau der Bindung. Ganz wichtig, wenn Eltern aus welchen Gründen auch immer relativ bald, wenn das Baby 8 oder 9 Wochen alt ist, das zu einer Tagesmama geben, Tageseltern, sagen Sie Tageseltern auch? Tagesmütter, ja. Und zwar ganz viel, ja, ich sage jetzt mal 50 Stunden die Woche, vielleicht mal mit Übernachtung, was früher die Oma gemacht hat, ja, wenn die Mama schon früh arbeiten musste. Dann kann es sein, dass das Baby sich primär an diese Tagesmutter bindet. Das ist nicht gut oder schlecht. Dann muss man sich das aber, und das weiß ich, dass es das in Österreich gibt, schon ganz lange gibt, dann muss man sich Tageseltern aussuchen aus einem Tageselternverein, die das mit Langzeitperspektive. Und ich bin pragmatisch, ich würde sagen, bis Ende Grundschulzeit. Nicht, dass das Kind da jeden Tag hin muss, aber dass es eine erweiterte Großfamilie ist, die man jetzt halt da nicht hat. Also, man muss es wissen und das ist auch hart, weil das Kind dann vielleicht auch nach der Tagesmutter weint. Ja? Also man muss es einfach als Eltern eine informierte Entscheidung treffen. So, mehr muss man nicht machen. Gut, durch Fremdheit, Unwohlsein, Angst und es ist, je jünger das Kind ist, desto öfter, ja? Und desto leichter und desto schneller, ja? Wird dieses Bindungsverhaltenssystem aktiviert und sei mal ganz ehrlich, das Einzige, was wirklich hilft, wenn das Kind weint und brüllt, ja, das ist liebevoller Körperkontakt zur Mama meistens. Ja. Übrigens bei dem Bindungsaufbau ist es biologisch gesehen ja sinnvoll, dass es dem Kind, dem Neugeborenen, wurscht ist, ob das die leibliche Mama ist oder nicht. Ja. Denken Sie an die hohe Muttersterblichkeit, die es früher gab. Biologisch wäre das ja der reinste Unsinn, wenn das Baby sich nur an die Mutter binden könnte. Ja. Ist es dem Baby auch völlig wurscht, also nicht nur, ob das leiblich verwandt ist mit der Person oder nicht, ob die Person männlich oder weiblich ist. Ist dem Baby völlig egal. Ja. Hauptsache, die Person kümmert sich liebevoll und feinfühlig. Und ist in der Lage, also ein älteres Geschwister kann eine Bindungsperson werden, sehen wir in unserer Gesellschaft eher weniger, kann sein, aber es muss dann schon deutlich viel älter sein, damit es sozusagen da auch einen wesentlichen Anteil an der verantwortlichen Pflege übernehmen kann. Genau, Bindung baut sich in verschiedenen Phasen auf, das kann man relativ gut beschreiben, ich mache das jetzt nicht so sehr im Detail. Wichtig ist nur, in den ersten 3 Monaten, und das hat die Natur eben gut eingerichtet, da reagieren die Babys noch grundsätzlich positiv auf menschliche auf Menschen, auf menschliche Gesichter, auf menschliche Gesichter, die sich freundlich zuwenden. Natürlich können die Babys schon bei der Geburt die Mama unterscheiden von anderen. Ja? Kennen die Stimme, kennen den Geruch und so weiter, erkennen es auch wieder. Aber es ist noch nicht so schlimm, wenn es nicht nur die Mama ist. Ja? Und dann in dem Alter ab 3 Monaten wird es schon sehr viel deutlicher, dass das Baby die Mama haben will und niemanden anderen. Ja? Ab 6, 7, 8 Monaten fängt einerseits das Fremdeln an, andererseits zeigt das Baby dann auch Bindungsverhalten gegenüber zum Beispiel dem Papa, der schon die ganze Zeit mitmischt und mithilft. Ja? Aus allem, was ich weiß, es gibt natürlich auch Konstellationen, zumindest bei uns ist es so mit dem Elternzeit und Elterngeld, dass manchmal, eher seltener, aber kommt auch vor, dass der Papa das erste halbe Jahr übernimmt, dann bildet das Kind erstmal die Hauptbindung zu Papa. Ja? Und dann zur Mama oder wer auch immer da ist. Ne? Ist eher seltener, aber kommt vor. Genau. Und es ist also so, dass wir sagen können, alle Kinder entwickeln Bindungen zu den Personen, zunächst zu der Person, die sich am allermeisten um das Kind kümmert, am meisten soziale Interaktion mit dem Baby hat. Und dann ab 6, 7, 8 Monaten sehen wir, dass das Kind auch zu anderen vertrauten Personen, die immer mit ihm dabei sind, anfängt, dieses Bindungsverhalten auch noch auszuweiten auf die Person. Ne? Genau, ganz wichtig auch, das gilt nicht nur bei kleinen Kindern, aber da ganz besonders, bei der Entstehung und Lösung von Bindungsbeziehungen entstehen die intensivsten Emotionen, zu denen wir Menschen fähig sind. Bindungsaufbau zwischen Eltern und Kind, übrigens auch ganz wichtig, daran kann man auch sehen, ob es der Mama gut geht mit dem Baby. Oder andersrum, eine Mama, die in den ersten Monaten kein Verliebtseinsgefühl entwickeln kann für das Baby, die braucht dringend Hilfe. Ja? Das ist ganz wichtig. Ne? Also wenn es ganz am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten gibt und das mal was nicht so gut geht, das kann sein. Aber insgesamt sollte das eben von positiven Gefühlen begleitet sein, wenn aus welchen Gründen auch immer die Mama das nicht kann, weil sie überlastet ist, weil sie eine postpartale Depression hat, braucht sie ganz schnell Entlastung und man kann dann noch ganz viel helfen. Ja? Auf der anderen Seite ist der Verlust oder auch die Wut und Angst, die entsteht bei drohendem Verlust der Zuwendung, der Liebe, der Bindungsperson, ist eben ganz, ganz, ganz stark. Wir kennen das bei Geschwisterrivalität. Das ist für das ältere Geschwister, wenn die Eltern das nicht ganz behutsam machen, kann das wirklich eine Verlustangst sein, der Konkurrent, der jetzt da ist und um den sich alles dreht. Und das Gleiche kennen wir natürlich auch in Partnerschaftsbeziehungen, die ja auch diesen, aber normalerweise gleichberechtigten Bindungsanteil haben, dass wir da, wenn wir Angst bekommen, der andere geht uns abhanden, die Liebe des anderen geht uns abhanden, dass wir da eben wahnsinnig emotional aktiviert werden. Ne? Genau. Genau. Also einmal, vielleicht ganz wichtig, auch wenn das Kind sich zu 1, 2 oder 3 Personen im ersten Lebensjahr bindet, sind diese Bindungen einmal aufgebaut, kann man die nicht mehr ohne riesengroßes Leid auflösen, nicht mehr austauschbar, die Bindungsperson. Und aus biologischen Gründen hat das Baby auch das kleine Affenbaby hätte das auch so, hat eben auf jeden Fall in einer Gefahrensituation oder in einer Stresssituation bei Krankheit eine ganz klare Nummer 1. Ja? Manche Kinder unterscheiden sehr stark zwischen ihrer primären Bindungsperson und der zweiten. Bei manchen Kindern ist es fast gleich, außer wenn sie wirklich akut in Not sind, dann geht nur noch eine. Alle Eltern, die kranke Kinder haben, wissen das, wie das ist, ne? Dass die Kinder das brauchen. Okay. Genauso wichtig ist es mit dem Explorationsverhaltenssystem, das ist die Grundlage von Lernen. Ja? Das sind alle Verhaltensweisen, die das Kind zeigt, um die Umwelt zu erkunden, ist überlebenswichtig. Lernen ist so wichtig für das Überleben, dass das Bindungsverhaltenssystem und das Erkundungsverhaltenssystem da zusammenwirken. Das Bindungsverhaltenssystem dient dem Lernen, weil es das Kind in der Nähe und mit seiner Aufmerksamkeit bei der Bindungsperson hält. Ja? Und das ist die Person, von der das Kind und mit der das Kind am meisten lernen kann. Das lernen kann, was zum Überleben in dieser Kultur, in die es hineingeboren wurde, eben am wichtigsten ist. Deswegen fischen die Babys auch immer nach den Handys in den Handtaschen. Und es ist offenbar aus der Perspektive des Kindes, aus der biologisch angelegten Perspektive des Kindes, was unglaublich Überlebenswichtiges sein muss, wenn das die Eltern die ganze Zeit in der Hand halten und draufschauen. Also ich meine, sehr klar. So, okay. Was der John Bowlby als erster beschrieben und erkannt hat, ist, und das ist wiederum für den ganzen frühen Bildungsbereich wahnsinnig wichtig, wenn das eine System aktiv ist, kann das andere nicht aktiv sein. Kann nicht aktiviert werden. Also, ein Kind, was in die Krippe kommt oder in der Krippe ist und nicht gescheit eingewöhnt wurde, ne? Das ist ein anderer Vortrag, da sage ich jetzt nicht so viel dazu, aber nicht nach allen Regeln der Kunst bindungsorientiert eingewöhnt wurde und es verzweifelt nach der Mama weint. Okay, irgendwann hören sie alle auf zu weinen, das heißt aber nicht, dass sie beruhigt sind. Ne? Dem Kind können sie, und wenn sie noch die tollsten naturwissenschaftlichen Experimente machen, nichts beibringen. Ne? Ein Kind, das aktiviertes Bindungssystem hat oder ein Schulkind, das panische Angst hat vor der Lehrerin, den Mitschülern, vor irgendwas. Ja? Das kann nicht lernen, das geht nicht. Ja? Da blockiert unser Gehirn. Also wenn wir wirklich Angst haben, können wir nicht irgendwas lernen. Schon gar nicht mit Freude und Muße und Begeisterung. Okay, wir sehen das in einem harmlosen Rahmen, auch bei der Eingewöhnung, aber wir sehen das auf jedem Spielplatz mit kleinen Kindern. Ein Kind, das von dem, sagen wir mal, es ist Samstagmorgen, Kind ist mit Papa auf dem Spielplatz, Kind ist 2 Jahre alt und Papa guckt nicht aufs Smartphone. Wissen Sie, dass die Unfälle auf Spielplätzen drastisch zugenommen haben? Weil die Eltern auf die Smartphones gucken und nicht auf die Kinder. Also sagen wir, Papa ist feinfühlig, Papa ist interessiert, Papa ist entspannt. Papa ist stolz auf kleinen Sohnemann. Ne? Sohnemann kennt den Spielplatz schon und Papa und Sohnemann gehen da oft hin. Und Sohnemann denkt sich jetzt rauf auf die steile Leiter, die zur Rutsche führt. Und Papa guckt hin und wenn Papa sehr feinfühlig ist, geht er ein Stückchen mit und signalisiert, probier mal, wenn es nicht klappt, bin ich da. Oder wenn das Kind, sagen wir mal, zum Sandkasten geht und der Papa bleibt noch auf der Bank sitzen, kommt ein anderes Kind und vielleicht schubst es das Kind weg oder es nimmt ihm die Schaufel weg, die einzige. Und das Kind ist dann erschrocken, guckt erst zum Papa und falls der Papa nicht sofort reagiert oder es nicht so sieht, fängt dann vielleicht an, ein bisschen zu weinen und krabbelt hin und Papa hilft, geht auf den Schoß, Kind tankt Sicherheit, beruhigt sich und saust wieder los. So funktioniert diese Balance von Exploration und Bindung. Genau. Damit das Kind die Mama, den Papa als sichere Basis nutzen kann, wäre das gut, wenn die Eltern feinfühlig sind. Feinfühlig heißt nicht perfekt sein. Feinfühlig heißt auch ganz viel das Kind machen lassen und nicht unterbrechen, aber mit der Aufmerksamkeit dabei zu sein und die Signale des Kindes wahrnehmen. Bei einem kleinen Baby ist es ganz schwierig, weil da muss man erstmal rauslernen, was das Weinen bedeutet. Ja? Am Anfang ist es noch diffus, dann wird es immer ein bisschen deutlicher. Und je früher man die Signale des Kindes wahrnehmen lernt und allmählich lernt, sie richtig zu interpretieren und prompt und angemessen darauf zu reagieren, desto besser lassen sich Teufelskreise vermeiden. Ne? Und desto einfacher wird es, sich zu verstehen. Und hier kann man das nochmal sehen, zusammengefasst. Ich finde, dass diese Grafik zeigt eigentlich sehr schön, nicht nur fürs erste Lebensjahr, sondern eigentlich für die ersten Lebensjahre im Kindheit, was ist die Hauptaufgabe der Bindungsperson, der Eltern oder der Bezugsperson in einem anderen Kontext. Ganz wichtig, die Verantwortung für das Wohlergehen des Kindes und die Verantwortung für die Beziehung zu dem Kind, die hat die erwachsene Person. Das ist in der Partnerschaft anders, ganz klar, da haben das beide. Ja? Aber hier, wenn es um Bindung geht, Erwachsene, Kind, heißt es für die erwachsene Bindungsperson immer, sei größer, stärker und klüger und sei liebenswürdig. Und liebenswürdig übersetze ich mit, erweise dich der Liebe des Kindes als würdig. Die Kinder lieben ihre Bindungsperson. Abgöttisch, muss man wirklich sagen. Denn, und wenn möglich, folge den kindlichen Bedürfnissen. Denken Sie an die Grundbedürfnisse, die ich Ihnen vorhin erklärt habe. Und wenn nötig, übernehmen die Leitung. Nochmal, wenn Sie an die Balance denken, Bindungsverhaltenssystem, Explorationsverhaltenssystem Oben geht es um die Exploration. Das Kind braucht eine sichere Basis. Basislager kennen viele von Ihnen. Das Basislager, ne, damit man auf den Gipfel kann. Eine sichere Basis, von der aus es die Welt erkunden kann. Aber je jünger Kinder sind, desto mehr brauchen sie die ganz aufmerksame Begleitung dieser Erkundung. Denn unsere Umwelt ist nach wie vor für kleine Kinder sehr tödlich. Ja, das Kind, das mit dem Roller oder dem Laufrad auf die befahrene Straße rollt, hat keine gute Chance. Ne? Aber sie brauchen auch Eltern, die den Erkundungsdrang unterstützen, die das Kind auch machen lassen und nicht aus Angst, dass was passieren könnte, sozusagen in Watte packen. Ja? Pass auf mich auf, hilf mich und ganz wichtig, freu dich mit mir, wenn ich was entdecke, was erkunde, was schaffe, was mache. Ja? Freuen muss nicht heißen, ich greife ein. Das heißt, das Kind blickt zu den Eltern zurück und sieht, dass der Papa kurz nickt oder anerkennend nickt oder was auch immer, einfach mitbekommt, was da geht. Das reicht oft schon. Und genauso wichtig, mindestens genauso wichtig, das ist diese Bindungsseite, aktiviertes Bindungsverhalten, das Kind, dem Kind einen sicheren Hafen bieten, gilt auch noch für Eltern, wenn man größere Kinder hat. Denken Sie an die 15, 13, 14, 15-Jährige, die ganz schlimmen Liebeskummer hat. Braucht man auch einen sicheren Hafen oder das Mädel, den Jungen, die in dem Alter was ausgefressen haben. Das ist was ganz blöd gelaufen. Ne? Braucht man einen sicheren Hafen. Ne? Und zwar, das Kind braucht den Elternteil, damit dieser das Kind auch dann, wenn es heulend und verrotzt und mit zerrissener Hose, das ist ja noch harmlos, hoffentlich nicht von der Polizei eskortiert im Jugendalter, das ist weniger harmlos, trotzdem willkommen heißt. Ja? Sagen wir doch immer, Hauptsache das Kind kann mit allem zu uns kommen. Ja? Und ich glaube, wir meinen das auch so als Eltern. Ja? Gerade wenn wir das vielleicht auch nicht so vollumfänglich erlebt haben. Ja? Ich brauche dich, damit du mich willkommen heißt, wenn ich zu dir komme. Gar nicht so einfach. Ne? Vor allem, wenn wir selber belastet sind. Beschütze mich, tröste mich, freue dich an mir und vor allem, ganz, ganz wichtig, in der Kindheit auf jeden Fall, aber sicher auch in manchen Krisensituationen später, ordne meine Gefühle. Also, wenn Eltern einigermaßen feinfühlig auf die Bedürfnisse des Kindes eingehen, ja, dann kann das Kind den Elternteil sowohl als sichere Basis als auch als sicheren Hafen nutzen. Ja. Und ganz wichtig ist, wenn Kinder, wenn wir Grenzen setzen oder wenn wir sagen wollen, Kinder sollen Regeln lernen, sollen Grenzen akzeptieren. Hier, wenn ein Kind verzweifelt weint oder auch aus Wut, ja, so wütend ist, dass es außer sich ist, da brauchen sie nicht anfangen, Regeln zu lernen. Das funktioniert überhaupt gar nicht. Grenzen setzen und Regeln lernen ist hier geboten. Sie müssen Grenzen setzen bei der Exploration. Ja? Sonst kann es ganz böse ausgehen. Ja? Aber hier braucht man keine Erziehungsmaßnahmen zu machen. Hier geht es nur darum, das Bindungsverhalten wieder zu beruhigen, die Gefühle zu ordnen, ne? Stress abzubauen, deeskalieren. Und dann kann man darüber reden, wenn sich alles wieder beruhigt hat, bevor es wieder losgeht in die Exploration, darüber reden, was wichtig ist. Okay. Ich muss ein bisschen auf die Zeit gucken. Ich versuche es mal zusammenzufassen, die nächsten Folien. Die Bindungsforscher, die längsschnittliche Bindungsforschung gemacht haben, auch Klaus und Karin Grossmann, mit denen ich geforscht habe und bei denen ich gelernt habe in Regensburg, die in Deutschland diese ersten Längsschnittstudien zur Bindungsentwicklung gemacht haben. Wir haben uns gewundert und auch gefragt, wie kann es sein, dass Erfahrungen, die ein Kind im ersten und zweiten Lebensjahr mit den Eltern gemacht hat, dass man die Auswirkungen davon noch bei diesem selben Kind 15 Jahre später sieht. Also ich habe zum Beispiel mit den Jugendlichen und ihren Eltern habe ich Forschung gemacht und habe die diskutieren lassen über ein Streitthema, ja, und habe zusammen einen Kurzurlaub planen lassen. Und indem wir die Jugendlichen im Gespräch mit der Mutter oder im Gespräch mit dem Vater, also 16-Jährige, wie die ihre Autonomie oder ihre Verbundenheit ausgedrückt haben, das hatte was zu tun mit dem, wie das mit einem Jahr zu diesem Elternteil mit der Bindung und der Exploration funktioniert hat. Ja, nicht viel, aber es hatte was damit zu tun. Also signifikant, aber jetzt nicht bahnbrechend. Ja. Und das fand ich ganz erstaunlich, weil ich mir gedacht habe, wenn man sich so einen kleinen Dreikäsehoch anschaut und dann den 16-jährigen Lackel, Das ist ganz verwunderlich, ja, dass da immer noch so ganz ähnliche Muster ablaufen. Ja. Und warum das so ist, dass diese frühen Erfahrungen so lange wirken, übrigens auch noch weiter wirken, sage ich Ihnen ganz am Ende, nämlich, dass das weitergegeben wird, nämlich in der Art und Weise, wie man dann den eigenen Kindern umgeht, das hat damit zu tun, dass das Gehirn am Anfang noch so unreif ist und dass die wichtigsten Entwicklungen des Gehirns und Verbindungen im Gehirn nach der Geburt passieren, und zwar durch die Interaktionserfahrungen mit den Eltern. Viel mehr will ich dazu nicht sagen, weil das führt so ein bisschen zu weit. Ja? Ganz wichtig ist, dass die Erfahrungen, die das Kind mit Mama und Papa macht, und insbesondere ganz viel liebevoller, freudiger Körperkontakt, ganz viel Schmusen, Kuscheln, Lachen. Ja? Das ist für das Gehirn das allerbeste Training. Und zwar feinfühlig, also nicht so wild. Ja? Also zum Beispiel Papas, die werfen dann das Baby hoch. Ja? Babys mögen das. Babys mögen das. Erschrecken tut nur die Mama. Ja? Babys mögen das, aber es gibt eben Phasen, wenn man es zu bunt treibt, ne, dann fängt das Baby auch irgendwann mal an zu weinen. Und feinfühlig heißt, dass man das aufhört, bevor beide weinen. Ja? Okay. Feinfühliges Elternverhalten. Die kindlichen Bedürfnisse erkennen, akzeptieren, emotional verfügbar sein. Ja? Und damit dem Kind möglichst in allen seinen Gefühlen und Erfahrungen liebevoll und einfühlsam begleiten, das ist gut. Das mache ich jetzt ein bisschen schneller. Das ist ein Buch hier von der Margot Sutherland, das ich sehr gerne empfehle, weil da sehr schön diese Zusammenhänge zum Gehirn erklärt werden und weil dieses Buch immer wieder erneuert wird, neueste Erkenntnisse reinfließen, und es ist sehr schön und einfach erklärt und trotzdem fundiert. Ja? Da steht auch wirklich drinnen, warum Kinder so weinen, wenn sie von den Eltern getrennt sind, warum diese Trennungsangst bis ins Grundschulalter andauert, wie wichtig es ist, dass die Eltern glücklich sind, damit das Kind es sein kann. Und der allergrößte Feinfühligkeitskiller, was meinen Sie? Was ist der größte Feinfühligkeitskiller? Was macht es für Eltern fast unmöglich, feinfühlig zu sein? Stress, ja, sehr gut. Stress und vor allem emotionaler Stress. Ja? Emotionaler Stress ist ganz, ganz schlecht, zum Beispiel richtig schlimmer Streit mit dem Partner. Ja? Also richtig schlimmer Streit. Jetzt nicht mal, dass man so ein bisschen, hast schon wieder nicht den Müll rausgebracht. So, aber also wenn man das wirklich, wenn man dann davon sehr über lange Zeit ausgemürbt ist, ist auch schlecht. Aber wirklich schlimmer Streit, wo man Angst um die Beziehung hat, das macht es einem fast unmöglich, dann feinfühlig für die Kinder da zu sein. Deswegen gibt's auch, ich denke, das wird's bei Ihnen vielleicht auch geben, entsprechende Begleitprogramme. Bei uns heißt es Kinder im Blick in Deutschland, Beratungs- und Begleitungsprogramme von Erziehungsberatungsstellen, natürlich kostenlos, für Eltern, die in einer Scheidungs- und Trennungssituation sind, Kinder im Blick behalten. Darum geht's. Und wie das Eltern trotz dieser Trennung machen können, ja, ist ganz wichtig. Warum sind diese Erfahrungen so wichtig, die wir in der Kindheit machen mit unseren Bindungspersonen? Die führen zu einer inneren, wir nennen es innere Arbeitsmodelle von Bindung, zu einer inneren, unbewussten Erwartungshaltung an Bindungsbeziehungen. Sehen wir ja schon bei den einjährigen Kindern in der Fremdsituation, bei kurzen Trennungssituationen, sehen wir das schon. Ja? Aber wir sehen das natürlich später auch bei den älteren Kindern, bei den Jugendlichen, bei den Erwachsenen. Und wir wissen, kann man ja erfragen mit dem Erwachsenenbindungsinterview, wir wissen, dass diese vielen Millionen von Interaktionserfahrungen, das kennen Sie auch aus anderen Beziehungen, ja? Sie wissen schon, wie Ihr Chef reagieren wird oder Ihre Chefin, wenn das und das vorfällt oder nicht. Ja? Sie wissen, ob Sie sich auf einen Kollegen, einen Freund, was auch immer, verlassen können oder nicht. Wir haben aufgrund der Erfahrungen, die wir mit den Menschen machen, haben wir oft unbewusste, manchmal können wir natürlich drüber reden und drüber nachdenken, aber meistens unbewusste Annahmen. Ja? Und alle diese Erfahrungen, vor allem die Bindungserfahrungen, die nahen Bindungserfahrungen und die aus der Kindheit, da diese inneren Überzeugungen, dieses Urvertrauen oder eben nicht, ja, das ist vor allem unbewusst. Das ist da, man kann daran kommen, man kann daran arbeiten natürlich, sonst könnten wir Therapeuten alle einpacken, aber das ist im Wesentlichen unbewusst und es beeinflusst, wie wir mit negativen Gefühlen umgehen, ob wir uns Hilfe holen rechtzeitig oder nicht, zum Beispiel. Welches Selbstwert und Selbstbild wir haben und welche Qualität unsere Beziehungen haben, Bindungsbeziehungen haben und insgesamt wieder mit Belastung klarkommen. Ein Kind, das im ersten Lebensjahr feinfühlige Eltern hat, übrigens profitieren die Kinder davon, also je mehr feinfühlige Eltern, desto besser, ja. Das hat die innere Überzeugung erlangt mit einem Jahr schon, kann noch nicht reden, kann vielleicht gerade laufen. Vielleicht sagt es Mama oder Auto. Ja? Dieses Kind hat schon, wenn es feinfühlig begleitet wurde, die innere Überzeugung, dass es liebenswert ist und dass es sich auf die Hilfsbereitschaft und Verfügbarkeit seiner Bindungsperson verlassen kann. Und das sehen wir auch bei den Kindern. Wenn die eingewöhnt werden in die Krippe, die gehen mit dieser positiven Erwartung auf ihre Bezugserzieherin zu. Ja? Und das ist das, was ich Ihnen vorhin sagen wollte. Diese frühen Erfahrungen prägen unsere inneren unbewussten Vorstellungen von Beziehungen und unsere Bindungsrepräsentation, beeinflussen die Qualität unserer Partnerschaft und dann auch, wie wir mit unserem Kind umgehen werden. Ja? Und da habe ich so einen Zeitverlauf in Jahren gemacht. Das wissen wir inzwischen aus vielen, vielen großen Studien international zur Bindungsforschung. Ne? Gut. Um es kurz zu machen, Feinfühligkeit kann man trainieren. Es gibt inzwischen eine ganze Reihe von Programmen, die zum Beispiel STEEP für Eltern in ganz belasteten Situationen. Es gibt auch sehr schöne Interaktionsvideo, also wo man mit den Eltern kleine Videofilme dreht, wie sie mit ihrem Baby umgeht und ihnen nur das Positive zeigt. Und das bewirkt Wunder. Ja? Das bewirkt wirklich Wunder mit kleinem Anteil. Die Dümpfner-Vandenboom hat so eine Interventionsstudie gemacht mit Schreibabys und das Ergebnis war unglaublich. Die war an 3 Nachmittagen zwischen dem 6. und dem 9. Monat des Babys war die bei den Mamas und hat denen individuelle, wie würde man das sagen, Feinfühligkeitscoaching gemacht. Ja? Die hat den Mamas einfach geholfen, wieder kompetent erleben zu haben mit diesem Baby, was nur geschrien hat. Ja? Und es hat sich 4 Jahre später auch noch gezeigt. Die Mamas waren weiterhin feinfühliger. Die Kinder hatten natürlich mehr sichere Bindungen entwickelt. Die Kinder konnten sich besser konzentrieren, besser spielen, waren kooperativer, kamen im Kindergarten besser zurecht. Und was ein besonderes Ergebnis von der Studie war, war nicht intendiert, kam aber auch raus, die Papas waren nicht schreiend davongelaufen. Genau. Ich habe Ihnen 2 Broschüren mitgebracht. Diese Broschüre haben wir im IFP, meine Mitarbeiterinnen und ich, Stark durch Bindung, haben wir im Auftrag des Sozialministeriums gemacht. Das ist in ganz einfachen Worten für Eltern erklärt, was im ersten und zweiten Lebensjahr wichtig ist in Bezug auf Bindung, Exploration, Feinfühligkeit und wo man Hilfe findet. Und in diesen Broschüren sind so kleine Faltblätter, Leporellos, wo das Wichtigste nochmal mit Bildern und wenig Text erklärt ist. Und diese Leporellos gibt es in vielen, vielen Sprachen. Also, es gibt auch, keine Ahnung, es gibt auch, also Englisch, Französisch, Spanisch ist einfach, Türkisch auch noch, Russisch, Italienisch, Portugiesisch, Albanisch, aber es gibt inzwischen, glaube ich, auch Kiswahili, ja, hoffe ich zumindest. Ist kostenlos alles downloadbar, ja, und deswegen war es mir auch ein Anliegen, dass die Folien Ihnen zur Verfügung gestellt werden, damit Sie das nachschauen können, für den persönlichen Bedarf natürlich, aber auch für ich sage jetzt mal, im beruflichen Kontext, wenn Sie das nutzen wollen. Ob Sie da gleich irgendwelche Tausende bestellen können in Bayern, weiß ich jetzt nicht. Ja? Also, Sie können es probieren, aber kostenlos downloaden kann man alles. Wir haben auch noch einen Auftrag bekommen von der Bayerischen Betriebskrankenkassenvereinigung, eine solche Broschüre zum Thema Feinfühligkeit von Eltern und Erzieherinnen zu machen. Auch hier kann man das kostenlos auf unserer Homepage runterladen, ja, kannst auch bestellen. Und die Broschüre Feinfühligkeit von Eltern und Lehrkräften in der Grundschule ist in Arbeit. Ja. Und hier geht's ganz viel darum, dass man bei 3- bis 6-jährigen Kindern erkennt, dass wenn die schwieriges Verhalten zeigen im Kindergarten, also aggressiv sind, bockig sind, ja, nicht das machen, was sie machen sollen, anstrengend sind, was auch immer, dass dahinter nicht gesehene Grundbedürfnisse stehen. Meistens Bindungsbedürfnisse. Und Sie wissen es selber auch von Kindern, die den Eltern gegenüber bämsen und früher hätte man gesagt, Ohrfeigen betteln. Ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt sagt, aber gesagt hat vielleicht früher. Diese Kinder wollen, dass die Eltern die Leitung übernehmen, dass die Eltern die Verantwortung übernehmen, das Heft in die Hand nehmen. Ja? Und sie wollen natürlich auch, dass ihre Bindungsbedürfnisse gesehen werden, wenn die nicht berücksichtigt wurden. Ja? Also solche Sachen stehen drinnen und stehen auch drin, wie wir eben feinfühlig Emotionsregulation machen können und Exploration unterstützen können und die Grundbedürfnisse erkennen können. Denn beides brauchen Kinder dringend. Genau. Stressregulation ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe der Eltern. Ein Kind, das verzweifelt weint, benötigt die Hilfe der Eltern, um sich zu beruhigen. Das kann es nicht alleine. Vor Erschöpfung schläft irgendwann jedes Kind ein. Das ist klar. Ja? Aber sein kleines Gehirn wird von Stresshormonen so überflutet, dass es Schaden nehmen kann. Ja? Und vor allem, wenn das Kind ganz oft lange schreien gelassen wird, das Baby, ja? Dann können sich die Pfade nicht entwickeln, die es braucht, um langfristig gut Stress abbauen zu können. Ja? Also da werden wirklich Weichen gestellt. Hände weg von jedes Kind kann schlafen lernen. Finger weg davon. Ja? Natürlich brauchen Eltern, die bevor sie an ihre Belastungsgrenze kommen, jede Art von erdenkliche Art von Unterstützung und Entlastung. Ja, das ist keine Frage. Ja, bis hin zu stationärer Aufnahme, damit die Eltern endlich ausschlafen können. Alles das brauchen sie, wenn es wirklich schlimm ist mit dem Schreibaby zum Beispiel. Aber systematisches Erhöhen des Bindungsstresses führt nicht dazu, dass Kinder entspannt schlafen lernen. Ganz bestimmt nicht. Ja? Also weg davon. Wir wissen, was im Gehirn passiert, wenn es regelmäßig immer wieder von Stresshormonen überflutet wird. Das einzige Gegengift zu diesen Stresshormonen, die im Gehirn auf Dauer Schaden anrichten, ist Oxytocin, Schmuse, Kuschelhormon, Bindungshormon. Ja? Und das gibt es nicht als Tabletten und auch nicht als Spritzen und auch nicht als Infusion. Das gibt es nur durch liebevollen Körperkontakt zur Bindungsperson. Leider. Gut, okay. Deswegen auch mache ich kurz Co-Sleeping, ja, vielleicht besser als Schlaftraining. Bei uns in den Krankenhäusern, in den Geburtskrankenhäusern, wird immer noch gelehrt, dass um plötzlichen Kindstod zu vermeiden, wo habe ich es denn hier? Nee, da habe ich es. Dass deswegen die Kinder in einem eigenen Bett und wie auch immer schlafen müssen. Natürlich ist es bei unseren Federbetten und weichen Matratzen anders als in anderen Ländern. Ist es am besten bei Bett, kann ein billiges Bettchen vom IKEA sein, ans eigene Bett dranbinden, reicht. Ja? Gitterchen drumherum, das Kind nicht rausfallen kann. Aber Körperkontakt ist beim Schlafen ganz wichtig, ganz besonders wichtig. Und den Rat hat mir ein ganz lieber Kollege aus den USA gesagt, der ganz viel mit Eltern gearbeitet hat, therapeutisch. Ganz besonders, wenn Eltern viel arbeiten müssen, sollten sie zumindest nachts den Kindern Nähe ermöglichen. Ja? Das heißt jetzt nicht, jetzt keine Angst, viele Papas haben damit ein großes Problem, keine Angst, solange alle genug Schlaf bekommen und die Eltern genug Intimität bekommen, und da muss man kreativ werden, ist eine solche Beistellbettlösung nach allem, was ich weiß, das Beste. Ja? Gut. Jetzt gucke ich mal auf die Uhr. Vieles von dem, was ich Ihnen gesagt habe, Eingewöhnung, das machen Sie sich ja auch in den Kindertageseinrichtungen, ja? Eingewöhnung, ja? Okay, dann muss ich das hier nicht mehr, aber vielleicht wichtig. Also was immer noch viele nicht wissen, oder zumindest gibt es das bei uns, es gibt so Call-a-Babysitter, ja? Das kann man gerne machen mit einem Grundschulkind. Überhaupt kein Problem. Das tanzt dann der netten jungen Schülerin, Kollegin, Studentin auf der Nase rum, passt. Ja? Aber nicht mit dem Baby und nicht mit dem Kleinkind. Ja? Auch wenn es Oma und Opa da sind, also ich habe das in meinen Interviews oft gehört, Oma und Opa weit weg, erstes Enkelkind da, meinetwegen, also ich sage jetzt mal ein deutsches Beispiel, Oma und Opa aus Hamburg kommen, sagen zur Tochter und zum Schwiegersohn, ja, das war jetzt anstrengend, das erste halbe Jahr mit dem Baby. Wir spendieren euch einen Urlaub. Ne? Kommen aus Hamburg, sind eine Woche da, passen aufs Baby auf, ihr geht Skifahren. Ne? Das, viele Mamas haben mir dann erzählt, ja, ich bin dann schon schief angegangen. Hab so viel geweint, dass der Hang vereist war. Nach zwei Tagen war ich wieder zurück. Ne? Das ist dann die sichere Version von Bindung. Ne? Also das ist keine gute Sache. Was viele Eltern auch unterschätzen, und deswegen ist das mit der Eingewöhnung so wichtig, übrigens auch viele Kolleginnen und Kollegen in Kindertageseinrichtungen auch falsch einschätzen, ist, wie lange das dauert, bis Kinder ein Zeitverständnis haben. Also, Sie wissen alle, Kindern sagt man ab einem bestimmten Alter noch dreimal schlafen. Also dreimal schlafen, das, ab einem gewissen Alter können Sie sich was vorstellen. Also drei, das kommt relativ bald. Aber wenn man einem Kind sagt, du musst 18 Mal schlafen, ja? 18 Mal schlafen, kannst du gleich sagen, niemals, sag nimmer einen Tag. Ne? Ja? Und es dauert echt super lange. Also Ende Grundschulzeit, Übergang, Gymnasium oder Sekundarstufe, da fangen die an, wirklich realistisch Zeit. Ne? Und wie schnell Kinder dann in dem Alter dann die Zeit vergessen können, ist nochmal ein anderes Thema. Aber für ein kleines Kind, für ein Kleinkind ist es nicht überschaubar. Und wenn der Elternteil in einer fremden, irgendwie der Elternteil einfach länger weg ist, dann heißt das für das Kind für immer. Ja? Also das muss man einfach wissen. Zusammengefasst, wann ist der richtige Zeitpunkt für die Kita? Im ersten Lebensjahr, nein, ich bin knallhart, ich bin Bindungsforscherin. Wenn Eltern das brauchen, aus der familiären Betreuung, würde ich eine Tageselternfamilie mit Langzeitperspektive als Familienerweiterung und als Ersatz für die fehlende Großfamilie, die man nicht um sich hat. Und auch dann bedenke, was immer du tust, bedenke das Ende. Im ersten Lebensjahr darauf achten, dass das nicht mehr als halbtags ist. Denken Sie an das Thema primäre Bindung an die Tagesmutter. Ja? Man sollte es wissen, die wenigsten Eltern wollen das wirklich. Ja? Die allermeisten Eltern, Mamas und Papas, möchten gerne mindestens Nummer 1 oder Nummer 1,5 sein. Ja? Genau. Im zweiten Lebensjahr kommt es sehr aufs Kind an. Es gibt die Kinder, denen ihnen mit der liebsten Mama die Decke auf den Kopf fällt. Die gibt es. Ja? Schon mit anderthalb Jahren, ja? Je nach Temperament des Kindes. Wenn man das gut macht und auch nicht zu viel, bei ganz empfindlichen Kindern kann eine Tagesmutter besser sein. Kinder, die auf jedes Geräusch reagieren, die ganz empfindsam sind, für die kann einfach eine Kita zu lärmend sein. Ja? Und ab 2 Jahren, 2,5 Jahren, und da habe ich mit Remolago gesprochen, ich habe auch mit der Lilo Arnert gesprochen, einer sehr lieben Kollegin, die viel Forschung zu dem Thema macht. Wir waren uns alle einig, sind uns einig, Grossmanns auch. Ab da profitieren Kinder von dem Besuch einer Kindertageseinrichtung, weil sie in dem Alter mit anderen Kindern und von anderen Kindern in einer Art und Weise Dinge lernen können, wie das auch die liebevollsten Eltern so dann nicht mehr ihnen bieten können. Ne? Also der Kontakt zu anderen Kindern, das Erleben der anderen Kindern, das Miteinander, die Beziehungen, die Freundschaften, das ist da ganz besonders. So, aber ich bin jetzt eigentlich schon am Ende. Ja, also ohne Eingewöhnung geht es nicht, das wissen Sie. Eingewöhnung ist gelungen, da fragen mich auch viele, woran erkennt man das? Eingewöhnung ist gelungen, wenn das Kind aktiv bei seiner Bezugserzieherin Trost sucht und findet und wenn das Kind freudig und aktiv am Kita-Alltag teilnimmt. Idealsten ist, dass es gerne in die Kita geht, darf aber auch noch ein bisschen signalisieren, Mama, komm doch mit dir wäre es hier noch schöner. Das darf es absolut. Darf auch ein bisschen weinen bei der Trennung, wenn es danach wirklich glücklich ist und happy ist. Ja. Und dann funktioniert es gut und dann nimmt das Kind auch keinen Schaden. Und das Schöne ist, aus der Bindungsforschung wissen wir, die Eltern, die Mama, der Papa müssen auch bei der entzückendsten Erzieherin keine Angst haben, denn einmal Nummer 1, immer Nummer 1. Vielen Dank.